So, nachdem wir jetzt den ersten Teil der Therapiesitzung, das Spiel vom letzten Sonntag und das NFL Roundup hinter uns gebracht haben, sind wir jetzt in der dankbaren Lage, einen oft gesehenen, oft eingeladenen, oft gekommenen Gast bei uns begrüßen zu dürfen, der uns bei der Preview für das Spiel am Sonntag gegen die Patriots aktiv unterstützen wird und offen und ehrlich unsere Fragen beantworten kann, darf, soll. Der Frank von den Trash Talk Patriots ist wieder bei uns. Hallo Frank und schön, dass du da bist.
Ja, hallo, oft erreicht und nie kopiert, da ist er, der Frank. Ein neuer Patient im Raum.
Warum das so ist, dazu werden wir sicherlich gleich kommen. Denn wir hatten es schon im Vorgespräch angemerkt, auch die Patriots sind ja nicht ganz so erfolgreich in die Saison gestartet. Lieber Frank, vielleicht nimmst du uns mal ein bisschen mit und machst eine kurze Zusammenfassung der Niederlage der Patriots gegen die Las Vegas Raiders. Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und warum ist das Team, was viele Experten hochgehandelt haben, mit einem L in die Saison gestartet?
Ja, das frage ich mich auch immer noch. Aber ja, das sind die Probleme, die wir vielleicht auch in diesem AFC East Podcast schon ein bisschen angesprochen hatten, wo wir uns ja 2 Stunden miteinander beschäftigt haben. Die O-Line, das alte Problem, brach auf. Nun ist es natürlich so, dass man gegen den Max Crosby auch erstmal bestehen muss und das gelingt in Teilen nicht allen. Will Campbell hat aber auf jeden Fall ordentlich Lehrgeld zahlen müssen als Left Tackle. Der sah nicht so besonders gut aus. Ist häufiger auch mal losgehoppelt, während andere noch standen. Und hat uns so, ja, das Ganze schwer gemacht, ohne dass ich sagen will, er ist jetzt schuld, ne? Das ist es nicht. Aber wie ich in dem anderen Talk schon gesagt habe, wir sind auf 4 von 5 Positionen neu aufgestellt. Davon ist die linke Seite komplett mit Rookies besetzt, mit Campbell auf Left Tackle und Wilson auf Left Guard. Und ja, die mussten erstmal ein bisschen NFL-Luft schnuppern. Und die ist dünne, haben sie festgestellt. Nicht nur die beiden, auch Drake May hat häufiger Schnappatmung gekriegt und in die Höhenluft überworfen. Ich hoffe nicht, dass da der Mac Jones-Effekt, der Second-Year-Mac Jones-Effekt eintritt, nach einer vielversprechenden Rookie-Saison, die sogar mit einem Pro Bowl belohnt wurde. Deswegen bin ich übrigens auch überhaupt kein Freund von diesen 8. Nachrückern der Nachrücker, die sich dann Pro Bowler schimpfen dürfen. Also sowohl Drake May als auch Mac Jones damals waren keine Pro Bowler. Da sollte man nur die haben in der Wertung, die es ursprünglich mal geworden sind und die dann abgesagt haben, sagte er monologartig. Ja, und dann könnte man sagen, wenn die O-Line nicht funktioniert, dann funktioniert das Laufspiel nicht. Und das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Also wir sind überhaupt nicht in die Gänge gekommen. Und dann waren es halt, wie gesagt, Mond- und Glückswürfe auf unsere Receiver. Und davon ist nicht so viel angekommen, nachdem wir ja mit einer 10-7-Führung, glaube ich, in die Halbzeit gegangen sind, waren wir nur noch in der Lage, in der zweiten Hälfte 3 Punkte aufs Board zu bringen und haben auf einmal 20-13 verloren und wissen gar nicht so richtig, wie und warum. Also wir wissen natürlich, warum, habe ich ja gerade gesagt, aber auf dem Feld kam so an, als ob sie das nicht wüssten, was da eigentlich gerade passiert und dass man nur eine gewisse Zahl von Spielen hat, die es auch gilt aufzutauchen. Da waren einige noch in der Sommerpause der Verlängerten.
Das kommt uns irgendwie bekannt vor, würde ich meinen. Wer uns jetzt auch die letzte Dreiviertelstunde im ersten Teil zugehört hat, wir wissen auch vieles, aber einiges auch nicht. Frank, wie wollen die Patriots jetzt am Sonntag auftreten und was glaubst du oder was Meinst du, sie müssen die Patriots auch eine Reaktion zeigen, dass sie in Miami bestehen wollen? Denn so schlecht auch alles bei den Indianapolis Colts am Sonntag gelaufen ist, es ist nicht wegzudiskutieren, dass unser Quarterback Tua gegen die New England Patriots bisher jedes Spiel gewonnen hat. Das heißt, das kommt ja noch dazu. Wie wollt ihr das angehen?
Ja, das weiß ich auch noch nicht so genau. Also richtig ist, dass Tua einen 7-0 Run gegen uns hat oder die Patriots gegen Tua einen 0-7 Run. Und es gilt zu verhindern, dass da eine 8 kommt, sondern da gilt es aufzuholen. Ich habe eigentlich schon die Probleme aus Spiel 1 sind die Lösungen für Spiel 2 oder ansatzweise die Lösungen. Ne? Also ja, wir müssen auf jeden Fall unser Laufspiel in Schwung kriegen. Ne? Wir sind 18 Mal für 60 Yards gelaufen in Woche 1. Und das reicht nicht in der NFL. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir eine Art dreiköpfiges Monster eigentlich auf der Position haben. Ne? Also unseren Second-Rounder Trevion Henderson, der in der Preseason richtig gefackelt hat. Dann einen Mondre Stevenson, der das letzte Jahr nicht ganz so gut erlebt hat, also leichte Fumble-Probleme hatte, aber immer noch ein starker Back ist. Wenn ich vor 2 Jahren zurückdenke, ich weiß gar nicht, ob es 1200 oder 1300 Yards waren, irgendwie so um den Dreh. Und dazu haben wir einen Antonio Gibson, der auch, ich sag mal, nicht zu verachten ist und im letzten Jahr schon die Lücke von Stevenson ein bisschen gefüllt hat in Teilen. Wir brauchen nur 1 bis 2 davon, dass die ein bisschen in Schwung kommen und dann sieht es gegebenenfalls okay aus. Ich will den Mund gar nicht so voll nehmen.
Hast du Respekt vor der Run-Defense der Miami Dolphins, die ja in der Vergangenheit nicht gerade die schlechteste war? Und denkst du, dass das Running-Game in der Offense der Patriots trotzdem das Potenzial hat, auch gegen eine in Anführungszeichen stärkere Run-Defense der Dolphins sich durchsetzen und das durchbringen zu können? Oder bist du der Meinung, dass da eine gewollte Stärke auf eine wirkliche Stärke trifft? Wie siehst du das?
Welches ist denn dann die gewollte Stärke?
Eure Rushing-Offense, die ja offensichtlich besser werden muss.
Ich wollte nur gucken, ob der Front ernst gemeint war hier.
Ich habe eben schon gesagt, ich habe hier auch Salz stehen. So viel Salz passt in unsere Wunden gar nicht rein, das muss auch irgendwo anders verteilt werden.
Ja, also in New England liegt ja auch die Eiseninsel nicht weit weg. Die Männer aus Salz und Eisen und Stein und naja, egal, das war ein schlechter Game of Thrones Einblender. Wer es erkannt hat, darf es behalten und die anderen ignorieren es einfach. Dolphins allowed 156 rushing yards. Achso, ich kann auch in Deutsch fließend übersetzen. Also 156 rushing yards habt ihr erlaubt bei 40 carries und 2 Touchdowns gegen die Colts. So eine Leistung traue ich den Patriots auch zu und könnte dementsprechend, also dann wäre ich nicht völlig unzufrieden. Wenn wir noch auf 160 aufrunden, dann haben wir 100 Yards mehr als im ersten Mal und die Läufe verdoppelt und dann würde es, glaube ich, ganz gut aussehen. Und es ist nicht so, dass ich das Run-Game der Colts um ein Vielfaches stärker einschätzen würde als das der Patriots. Was bei denen vielleicht besser läuft, ist die O-Line, die ja häufig der Grundstock für ein funktionierendes Run-Game ist. Von daher geht es eigentlich darum, ob euer Run-Stop von unseren O-Linern, aufgekegelt werden kann. Und ja, das bleibt es als allererstes zu beweisen. Also die letztes Jahr, schlechteste oder zweitschlechteste O-Line der Liga muss beweisen, dass sie jetzt aus einem anderen Holz ist und eben NFL-taugliche Lücken reißen kann, in wessen Run-Stop auch immer. Und ja, da habe ich vollen Respekt vor den Dolphins, habe aber die Erwartung, dass wir da Lücken finden können und müssen.
Thilo, wie schätzt du das aus Sicht der Dolphins ein? Hast du in Anführungszeichen Angst vor dem vor den Rushern der New England Patriots oder wie würdest du dieses Key Matchup, was da am Sonntag auf uns zukommt, einschätzen?
Vor den 60 Yards
deiner Jungs. Sicht?
Also, wir hatten das ja schon eben in unserer Review. Das ist für mich die eine Stärke, die wir vor der Saison deutlich für mich hatten. Das ist unsere Front 7. Das war es für mich, das war es für viele andere auch. Das war in der ersten Woche eine nicht nur Ernüchterung, das war eine fast bodenlose Enttäuschung von allen Spielern, aber gerade eben die Front 7 war es in erster Linie für mich. Von daher, und das habe ich eben schon gesagt, würde ich da sagen, nein, ich habe keine Angst. Denn das ist für mich wirklich mit Abstand unser bester Mannschaftsteil und das sollten wir in den Griff bekommen. Weil wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann ist in Anführungsstrichen das Run-Game der Patriots für uns nicht das Problem. Denn wenn da vorne wir keinen Zugriff kriegen an der Line und unsere Line wieder so untergeht, dann wird unsere Secondary derart verbrannt werden, dass einem Angst und Bange sein kann. Ich meine, vielleicht ist dieses Spiel gegen die Raiders, kann man da doch mehr drauf ziehen, als man denkt, denn die Raiders waren es für mich auch und für viele andere auch, hatten ein ähnlich schlechtes Backfield wie wir. Ich finde nicht ganz so schlecht wie wir, aber ähnlich schlecht. Genau, und auch die Stärke sind eher in der Front zu suchen. Da kann man schon Parallelen ziehen. Die Raiders sind da in der Spitze durch Max Crosby vielleicht mit einem Einzelspieler ein bisschen dominanter. Dafür finde ich, haben wir auf dem Papier her eine sehr große Breite an guten bis sehr guten Passrushern. Mit Matt Judon kommt ja sogar ein alter Bekannter zurück, der bei uns so in Anführungsstrichen nur die Nummer 4 ist. Ich glaube, das ist auf jeden Fall aus dem Grund ein Key-Matchup, weil wenn wir das nicht deutlich gewinnen und hier die Line nicht dominieren können, in Anführungsstrichen, wie man das so kann, dann wird sich das nicht nur multiplizieren, sondern wird sich das verdreifachen auf unsere Secondary. Weil die kann nur so gut halten, wie sie halten kann, wenn der Druck vorne kommt, wenn der Run gestoppt wird. Und wenn dadurch einfach Fehler auch im Passing-Game passieren, weil der Druck kommt. Wenn das alles nicht passiert, dann glaube ich, wird das Run-Game der Patriots kein Faktor sein, weil sie dann uns die Touchdowns über die Luft einschenken und dann irgendwann ist das Run-Game einfach nur noch Clock-Management und wir sind in dem Colt-Spiel gefangen. Es sei denn, wir kriegen natürlich offensiv von uns etwas anderes zu sehen, da können wir gleich noch drauf eingehen. Aber ich glaube, also wenn das so wird wie gegen die Colts, wir keinen Zugriff finden, dann verlieren wir das Spiel deutlich, sehr deutlich, aber wir verlieren es dann durch die Luft.
Also Frank, du hörst schon, legt das Spiel in die Hände von Drake May, dann müssen uns die Patriots durch die Luft schlagen. Dazu dann die zwangsläufige Frage, haben die Patriots die Receiver und haben die Patriots das Passing Game dafür, um eben diese massive Schwäche der Miami Dolphins, so wie sie sich auch gegen die Colts gezeigt hat, auszunutzen. Vielleicht nimmst du uns da mal mit. Wen habt ihr auf Wide Receiver und Tight End? Wer sind da eure Top Targets und wo müssen die Miami Dolphins vielleicht aufpassen, da in der Coverage ein Augenmerk drauf zu legen?
Ja, also unser Wide Receiver Room hat sich ein Stückchen verbessert. Wir haben in der Free Agency einen alternden, von einer schweren Verletzung zurückkehrenden, klaren WR1 mit Stephon Diggs gesigned, der auch in Woche 1 gespielt hat und den einen oder anderen Catch schon zustande gebracht hat. Sprich, er beginnt sich in die Offensive einzuarbeiten, wo er in der kompletten Preseason geschont wurde. Dazu haben wir, ich sag mal, unsere alte Slot-Waffe, DeMario Douglas, Pop Douglas, der ein Favorite Target ist von Drake May. Und gerade für diese ja, Moving the Chains Attacken-Aktionen taugt, genauso wie ein starkes Tight End Duo mit Hunter Henry und Austin Hooper. Die waren letztes Jahr beide schon gespielt und haben beide gute Werte gebracht. Hooper hat im ersten Spiel, glaube ich, gar nicht gespielt. Auf jeden Fall ist er mir nie aufgefallen, sagen wir es mal so. Und die Bälle auf Hunter Henry sind jetzt auch noch nicht so gekommen. Wer herausgeragt hat, war Keyshawn Booty, auch ein Deep Threat. Der hat die 100-Yard-Marke geknackt. Auf jeden Fall. Und damit ja ein sehr gutes Spiel gemacht und ist mittlerweile, 23 wurde er, glaube ich, gedraftet, also geht in sein drittes Jahr. Ja, mit einer der verlässlichsten auf der Position. Ich könnte jetzt noch erwähnen, dass ja, die Patriots Nation in Hannover Keyshawn Booty gedraftet hat. Per International Pick. Von daher haben wir natürlich eine besondere Verbindung zu Keyshawn Booty oder die deutsche Patriots Community. Wir haben daraus eine Fete gemacht für die ganze Patriots Community. Und da waren dann aus ganz Deutschland, also auch aus den anderen Fanclubs, viele dabei und haben das gefeiert. Von daher ist es gar nicht der Nation Pick, sondern der German Patriots Pick, der es geschafft hat. Gab natürlich auch mehrere andere schon, die international gepickt wurden, aber er ist der einzige, der aktuell noch im Roster ist. Von daher was Besonderes in der Geschichte, was für seine Qualität jetzt weder ab noch zuträglich ist, aber besonders nett. Ja, Mac Hollins haben wir noch, den alten Barfußläufer, der sich auch ein bisschen einarbeiten muss, weil er in der Preseason nicht gespielt hat. Sind aber schon Namen, die jetzt nicht nur noch dahergelaufen sind. Also ich sag mal, da haben wir schon schlechtere Jahrgänge gehabt. Und wir haben ja noch unser ja, undrafted Wunderkind, Afton Chisholm. Der hat in der letzten Woche nicht den Roster geschafft. Mal gucken, ob er sich langsam ranarbeitet. Das ist auch so ein, eine Mischung aus Danny Amendola, Julian Edelman und Wes Welker, heißt es. Und wir gucken mal, wie weit es Afton Chisholm noch bringt. Die Dolphins-Community hört jetzt wahrscheinlich das erste Mal den Namen.
Würde ich nicht sagen. Es gibt auch ein paar Experten, die trotzdem Dolphins-Fans sind. Der Name Mac Hollins sagt natürlich den Dolphins auch etwas. Kleine humorige Zwischenfrage, hat er immer noch so einen weiten Haaransatz, so wie er ihn bei den Dolphins hatte, dass er nicht mehr unter den Helm passt? Oder war er inzwischen beim Friseur?
Ne, ja, beim Friseur war, glaube ich, nicht. Ich meine, er trägt so Cornrows gerade. Aber ich habe ihn wenig ohne Helm gesehen. Und also man achtet ja immer bei ihm eher auf die Füße. Wie gesagt, er ist ja bekennender Barfußläufer außerhalb des Spielfelds. Und da fällt er dann eher auf, als mit den Haaren, die natürlich, also ich kann mich daran erinnern, dass da schon das eine oder andere Mal so aufgeplatzter Polsterstuhl war. Aber inwieweit das aktuell noch so ist, ich meine, wie gesagt, dass er gerade ein bisschen Cornrows hat.
Ja, die Frage an Thilo, wie das mit unserer, mit dem Matchup unserer Secondary gegen die Wide Receiver der New England Patriots aussieht, erübrigt sich, glaube ich, nach einer Stunde Schwersttherapie. Da wird man gucken, wie die Dolphins das limitieren können. Dass sie es stoppen können, ist, denke ich, steht nicht zur Debatte, oder Thilo?
Nein, das können wir, glaube ich, für die gesamte Saison irgendwie festhalten und jedes Mal da das Thema beenden, es sei denn, es passiert hier irgendwie ein Wunder und es fällt was vom Himmel, was, glaube ich, nicht passieren wird, aber das muss, das wollen wir jetzt, wir machen das mal positiv, das war ja auch offensiv, beziehungsweise das war ja offensichtlich die defensive Idee dahinter, dass wir an der Line gewinnen wollen, denn dort liegen unsere Stärken und wenn wir dort nicht gewinnen, dann hat die Secondary gar keine Chance. So, das ist für mich leider so. Stephon Diggs ist immer noch aus seinen Bildzeiten, da graut es mir, wenn ich da spiele, von Stefan Dix gegen uns an so in Erinnerung rufe. Das ist ganz fürchterlich. Ich hoffe, dass sowas nicht passiert. Aber das kann auch mit Stefan Dix nochmal passieren, denn ich glaube, wenn das Key-Matchup darauf hinausläuft, dass unsere Secondary, wen auch immer, wer da kommt, covern soll, dann geht das in die Hose. Punkt. Da bin ich jetzt einfach mal so deutlich und so negativ und ich glaube, das wird sich auch nicht verändern. Ich habe schon gesagt, es ist die schlechteste Secondary der Liga für mich. Und dass wir da im Nachteil sind, da können wir einen Haken hintermachen und können übergehen. Vielleicht finden wir mal so den Bogen zu Patriots Secondary, zum ganzen defensiven Backfield. Da gibt es ja nur auch einen Ausfall des für mich mit Abstand besten Spielers, mit Christian Gonzalez. Der ist, Frank, du berichtest mich auf IA, ne?
Ich muss dich in der Form berücksichtigen, wollte ich sagen. Berichtigen. Siehst du, ich wollte gar nicht berücksichtigen sagen. Um Gottes Willen. Ich weiß es nicht. Ich muss es wirklich gestehen. Also, ich habe hier laut ESPN ist er questionable.
Ja.
Ich habe keine Info bekommen, dass er auf IR gesetzt wurde. Ist das heute im Laufe des Tages oder was?
Ich
bin direkt von der Arbeit her.
Ja, ich habe vorhin, glaube ich, einmal ganz kurz bei Ourlets eure Depth Chart mir nochmal angeguckt und da war er meiner Meinung nach rot und rot heißt IR, aber jetzt lüge ich wahrscheinlich.
Ja, also questionable eigentlich. Das alles andere würde mich jetzt wirklich, was heißt überraschen? Er hat in der Woche 1 nicht gespielt und wenn es für 2 nicht reicht, dann ist es vielleicht auch irgendwann besser, wenn man dann vielleicht IR probieren würde. Aber ich sehe hier so in den Beatwriter-Gazetten gerade noch keinen Hinweis.
Okay, gut. Dann vergessen wir das nochmal und wir gehen mal von dem Szenario aus, er spielt auch ohne IA nicht. Wie würdest du denn dann, wenn du jetzt aus deiner Sicht mal das Cold-Spiel einfach mal wegnimmst, ist nicht passiert, wir gehen einfach mal davon aus, die Dolphins-Offense ist dann doch ganz potent und ihr habt nicht Christian Gonzalez. Macht dir das Bauchschmerzen oder sagt ihr, ihr habt eigentlich genug defensive Qualität, dass ihr das hinbekommen solltet?
Ja, also schwierig zu beantworten. Das Spiel gegen die Raiders hat gezeigt, dass es nicht so einfach ist. Weil das Laufspiel und den neuen Superstar mit Janty haben wir eigentlich ganz gut im Griff gehabt und trotzdem hat es nicht gereicht. Ne? Wir haben uns auf Safety, wo wir im letzten Jahr mit Kyle Duggar und Jabril Peppers, hard-hitting Safeties hatten. Das neue Defense-Scheme ist wohl weniger Man und mehr Zone und deswegen sind die Spielertypen nicht so richtig zu gebrauchen. Wir haben ja versucht, Kyle Duggar zu shoppen und keiner ist drauf angesprungen. Ich glaube, er kriegt 15 Millionen fürs Jahr und wir hätten 14 Millionen Dead Cap, wenn man cutten würden. Und für 1 Million Ersparnis lässt ihn im Kader, aber er hat ja mehr oder weniger nicht oder kaum gespielt. Auf jeden Fall hat er bei mir keinen Eindruck hinterlassen. Wir sind da also sehr frisch und unerfahren aufgestellt mit Jalen Hawkins und Craig Woodson. Die es jetzt nicht super schlecht gemacht haben, aber es war jetzt auch keine starke Positionsgruppe. Ne? Wir haben ja in der Free Agency noch Carlton Davis, den dritten gesigned. Den zusammen mit Christian Gonzalez ist natürlich ein Top-Cornerback-Duo, aber die brauchen natürlich auch erstmal Zeit. Und so hat sich Carlton Davis auch noch nicht zeigen können in der Form. Sodass wir Alex Austin viel gesehen haben, dann Marcus Jones als Slot-Corner oder Nickel. Back. Entschuldigung. Da ist jetzt grundsätzlich sehe ich da nichts, wovor die Finns gerade Angst haben müssten. Ne? Und da bekommt man mit Sicherheit die ein oder andere Chance.
Vorausgesetzt, wir spielen nicht so wie gegen die Colts natürlich. Ich meine, hast du davon was gesehen irgendwie?
Nee, gar nichts.
Ja, ist auch besser.
wie sich die Aussagen so gleichen. Also ich meine, Geno Smith von den Raiders ist ja jetzt auch einer der Quarterbacks, der so eher in die ins zweite, dritte Quarterback-Tier fällt, und der hat den Patriots, ich glaube, lass mich lügen, über 350 Yards eingeschenkt. Dazu wäre Tua in der Theorie auch in der Lage. Das heißt, Frank, wenn du sagst, eure Laufverteidigung läuft eigentlich relativ gut, dann siehst du auch, dass Devin Achane oder Ollie Gordon auf Seiten der Dolphins da wahrscheinlich so ihre Problemchen haben werden und dass es in erster Linie über den Pass laufen müsste, wie man euch schlagen will.
Wenn man eine Raiders-Blaupause macht, dann ja. Also ich sag mal, Geno Smith konnte des Öfteren im Lehnstuhl schaukeln in seiner Pocket, bevor er den Pass angebracht hat. Also da war unser Pass-Rush in großen Teilen nicht vorhanden. Trotz der Tatsache, dass, ich glaube, Spillane war mit 2,5 Sacks, führt er die Liga an, ne? Also von daher, kann man auch nicht sagen, dass es nur schlecht war. Aber auf Sicht war es zu wenig, um einen Gegner zu stoppen.
Ich glaube, du meinst Landry.
Das kann sein, dass ich Landry und Spillane verwechsel.
Beide neu übrigens, ne?
Ja.
Bei den Patriots.
Titans History. Der eine direkt, der andere danach. Und ich könnte natürlich in die Stories der Trash Talk Patriots gucken. Ich muss nur gucken, dass ich den Ton aushabe. Habe ich natürlich nicht. So. Auf dem Handy.
Da würde es stehen. Ich habe gerade das
Harold Tatsch Landry, Top 6 Leaders for Sack. Harold Landry, der Dritte mit 2,5, der Beste der NFL nach Spieltag 1. Ne? Vor also vielen, die dann 2 Sacks haben.
Quasi, du sagst, der Pass Rush der Patriots ist ein einköpfiges Monster.
Ja,
ja. Also, du hast ja schon von Thilo gehört, der Pass Rush der Dolphins ist in der Theorie ein vierköpfiges Monster, was man munter durchwechseln kann, hat nur leider gegen die Colts mit, ich glaube, insgesamt 5 Pressures und einem Sack nicht ganz so gut funktioniert, also quasi überhaupt nicht. Von daher sagst du, Tua hat zumindest mehr, wenn sie Landry in den Griff bekommen hat, zumindest mehr Zeit.
Ja, also ich bin nicht so der Mega-Statistik-Typ, ne? Ich könnte jetzt nicht sagen, ob nicht Barmore oder Tonga oder Spillane oder Ellis oder Chesson da nicht auch mal durchgekommen sind. Und weil, also einer muss ja noch einen halben haben, sonst kommt es ja nicht hin, wenn Landry 2,5 hat. Und da zumindest ist das jetzt keine One-Man-Show, ne? Aber es war an allen Stellen zu wenig, um die Raiders abzubremsen. Ich meine, 20 Punkte zulassen ist jetzt auch nicht die Welt. Nur wenn man halt selber nur 13 produziert, gerät man trotzdem ins Hintertreffen. Also deswegen, ich weiß es gar nicht, ob die Leistung der Defense so schlecht ist, wie ich sie gefühlt habe, oder eben die Offense halt nur noch viel schlechter war und eben gar nichts produzieren konnte.
Ja, aber du sagst auf jeden Fall, wenn die Dolphins gewinnen wollen, dann haben sie mit den theoretischen Waffen oder mit den Waffen, die sie auf dem Papier haben, mit Hill und Waddle und Malik Washington und Westbrook Ikhine ihre Möglichkeiten, das einzusetzen, gerade auch wenn Christian Gonzalez nicht spielen sollte. Also ihr seid da jetzt nicht so tief besetzt, dass ihr das einigermaßen gut auffangen könntet.
Ja, ja, also da komme ich mit dem Messer zur Schießerei, ne? Also ich sag mal, ein 0-7 gegen Tua kommt ja nicht von irgendwo her, ne? Also von daher, wir haben uns die letzten Jahre immer gegen mobile Quarterbacks schwer getan und Gino war keiner davon und wir haben uns trotzdem schwer getan und jetzt heißt es zu gucken, dass wir uns da verbessern. Ne? Also ich sag mal, das alte Belichick-Credo, dass die Saison nach Thanksgiving beginnt, gilt ja weiterhin. Ne? Das ist ja nichts, was Bill Belichick für sich hatte. Rein theoretisch gilt das für jedes Team und praktisch sogar auch. Weil man davor verlängerte Preseason hat und es eigentlich mehr oder weniger egal ist, wie man davor spielt. Wenn man danach richtig durchstartet, dann kommt man in die Playoffs und kann auch einen tiefen Run machen, ohne dass ich jetzt andeuten wollte, dass die Patriots das vorhaben oder machen werden.
Wenn wir über die Dolphins Offense und das Spiel vom Sonntag sprechen, kommen wir natürlich an dem Namen Cole Strange nicht vorbei. Ich glaube, es gibt wenige, die Dolphins-Fans so gut bei diesem Spieler und seinem Potenzial beziehungsweise seinem Nicht-Potenzial abholen könnten, so wie die Trash-Talk-Patriots das könnten. Vielleicht kannst du die Erwartungen, vielleicht Hoffnungen, / Befürchtungen der deutschen Dolphins da mal mitnehmen und ein paar Sätze zu eurem ehemaligen Guard verlieren, der jetzt unser neuer Guard ist.
Ja, also ich kann mal, ich glaube 22 ist er gedraftet worden, ich bin mir ziemlich sicher, weil da war ich beim Trainingscamp drüben, und könnte aber vorher nochmal die Beschreibung von mir bei den Trash Talk Patriots machen. Einen Guard in der ersten Runde zu nehmen, und zwar auch noch einigermaßen hoch, ich weiß gar nicht, ich glaube 13 oder sowas geschätzt war er, kann für mich nicht aufkommen. Dieser Mann kann Pro Bowler fünffach sein und seinen Weg in die Hall of Fame finden. Er bleibt überdrafted aus meiner Sicht. Das ist, sind Positionen, wo du was anderes nimmst, nämlich einen Tackle oder einen Corner oder einen Wide Receiver oder eben einen Quarterback, aber keinen Guard, keinen Interior Lineman, Klammer auf, wie heißt er? Quinton Nelson, heißt er so?
Mhm. Ja, heißt er.
Von Colts, ist er da überhaupt noch?
Ja, ja.
Wahrscheinlich
ja. Wir haben ihn Sonntag gesehen.
Klammer zu, ein Generational Talent, der auf dieser Position einen Unterschied macht. Dass Cole Strange kein Quinton Nelson wird, war früh absehbar. Vor allem, wenn er auch in den Draft-Rankings selten in der ersten, zweiten oder dritten Runde aufgetaucht ist bei irgendwelchen Prognosen. Der war so aus allem heraus, wurde der gedraftet. Das heißt, er hat eine hohe Bürde gehabt. Insgesamt ist das ein super netter Typ. Ich habe noch ein Patriots Deutschland T-Shirt, wo er mir auf dem Bauch unterschrieben hat. Also auf dem T-Shirt, nicht direkt auf dem Ranzen. Und das hängt noch bei mir an der Wand eingerahmt, weil es einfach eine schöne Erinnerung ist. Er hat sich viel Zeit genommen für die Fans, war lange da, war jetzt auch bei dieser Flag Football Platzeinweihung, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt wisst, von Sebastian Vollmer im, ich glaube, April oder sowas in Düsseldorf mit dabei und hat Autogramme gegeben. Auch da gab es Spieler, die das als Pflichtveranstaltung abgetan haben und ihren Kaiser Friedrich dahingesetzt haben und keinen Blickkontakt gesucht haben oder sonst was. Cold Strange gehörte nicht dazu. Also das ist ein richtig cooler Dude. Nur leider setzt er sich auf dem Platz nicht durch. Das kommt zum einen daher, dass er Verletzungsprobleme hatte. Er hat ja im letzten Jahr gar nicht gespielt und das Jahr davor, glaube ich, wenig. Wir haben die Fifth-Year-Option nicht gezogen und er hat jetzt im Camp nichts gebracht, um ihn zu halten in diesem vierten Jahr. Und das spricht vielleicht auch schon gegen ihn. Vielleicht ist es das falsche Umfeld, Er hatte sich ja zwischendurch mal auf Center ein bisschen probiert. Aber auch da haben wir ja mit einigen, also mit Draftpicks und ich glaube Bradbury von Vikings heißt ist er, glaube ich, gekommen, hat sich da durchgesetzt. Ich weiß es nicht. Also vielleicht habt ihr einen Diamond in the Rough, der einfach nur ein falsches Umfeld hatte, oder ihm fehlt halt die Härte und Durchsetzungskraft für die NFL. Und ich befürchte, es ist das Zweite.
Okay, aber dann haben wir da schon mal einen ersten Eindruck bekommen, warum er überhaupt dann in dieser Phase der Saison verfügbar ist oder war und wie wir ihn als Ersatz für James Daniels dann einschätzen können. Thilo, hast du noch Fragen, die du Frank stellen möchtest, gerade auch in Bezug auf Sonntag?
Du hast es schon ein bisschen angesprochen, das in Anführungsstrichen schwierige zweite Jahr nach einem sehr guten ersten Jahr. Ich finde, wenn wir jetzt so den Mac Jones-Vergleich ziehen können, das kann man natürlich sehr gut machen, um sich so vorzustellen, wohin die Richtung geht. Aber nach meinem Empfinden war die Rookie-Song von Drake May schon eine deutlich bessere als die von Mac Jones. Auch was man Pre-Draft gesehen hat, das waren schon unterschiedliche Voraussetzungen. Aber es gab natürlich so einen kleinen Downer jetzt von Drake May. Und wenn du jetzt mal aus deiner Sicht so versuchst, ein Ziel zu prognostizieren, was ist das für dich, für Drake May, nicht nur auf Sonntag, sondern auf die ganze Saison, dass du sagst, die Entwicklung geht in die richtige Richtung und sie ist positiv. CJ Stroud wäre so ein Beispiel, wo man sagt, nach einem ersten super Jahr auf einmal ist es dann runtergegangen. Aber wie würdest du dann so idealerweise den Output für May in dem Jahr 2 zeichnen, dass du sagst, abgesehen von Wins, weil das ist keine Quarterback-Statistik, war das eine erfolgreiche Saison?
Ja, also es ist ein absolutes Prove-It-Year. Ne? Also ich bin da natürlich ein bisschen Mac Jones geschädigt, weil er, wie gesagt, ja, ich sag mal, ähnlich gut aussah. Und jetzt springen wieder einige von den Sitzen und sagen, nein, das ist ein Riesenunterschied. Das ist wie Tag und Nacht. Drake May hat ein ganz anderes Talent, einen ganz anderen Arm. Das stimmt, ne? Und deswegen hat er viel, viel mehr Potenzial. Aber ich behaupte immer, jeder, der in der NFL gedraftet wird auf Quarterback, hat dieses Talent. Er muss nur in die richtige Situation kommen, wo er das ausspielen kann. Und es gibt so viele Faktoren, die das beeinflussen, ob eine Karriere dann erfolgreich oder nicht erfolgreich wird. Und das ist halt offen, komplett bei Drake May, und deswegen wünsche ich mir ein Prove-It-Year, einfach, dass er die Leistung, die er im Rookie-Jahr gebracht hat, stabilisieren kann und seine Statistiken, sein Game-Managing leicht verbessert. Und das ist vollkommen ausreichend für mich. Ich erwarte nicht, dass er hier, ich sag mal, Josh Allen und Lamar Jackson Dinge jetzt tut im zweiten Jahr. Das ist auch viel zu früh, wenn man bedenkt zum Beispiel, dass Josh Allen in seinem zweiten Jahr auch nicht überragend war und dass er sogar angezweifelt wurde, ob er der Richtige ist für die Bills. Ich bin ein kleiner Josh Allen-Fan, schon von seiner Rookie-Saison, leider muss ich dazu sagen, weil ich das super spannend finde. Und auch da stand er hart in der Kritik, das will natürlich heute kein Bills-Fan mehr wissen. Die wussten das alle vom ersten Tag an, dass das ein Superstar wird. Aber dem war nicht so. Und der hat sich da langsam rausgearbeitet und ist besser und besser und besser geworden. Und eben zu diesem Superstar herangereift. Und da wünsche ich mir, dass er sowohl die Zeit bekommt, als auch die Zeit nutzt, um dieses Talent aufzubauen und ja, zu stabilisieren. Und ob dann am Ende 5 oder 10 Siege rauskommen, ist dabei völlig irrelevant. Nur so wie letzte Woche sollte es nicht unbedingt sein.
Okay, dann wissen wir ja auch, worauf wir am Sonntag dann ein Augenmerk legen können, um deine Kriterien dann im Hinterkopf zu behalten. Generell hast du noch Fragen an uns, wenn wir schon keine mehr an dich haben?
Na, ich guck gerade mal. Ich habe ja so, nachdem mir Cold Strange angesprochen hat, bin ich überhaupt mal so euren Death Chart durchgegangen, ne? Und wir haben ja Matthew Judon schon besprochen. Jake Bailey, Joe Cardona, Jack Jones, da laufen einem ja fast nur Patriots über die Füße. Was ist denn da los?
Wollt ihr Kanntest umgehen? Du die Miami Patriots noch nicht?
Ja, also ich meine, der Trend ist ja schon länger. Ich überlege gerade, apropos, weil ihr ja Cold Strange hattet, wie hieß denn der komische Left Tackle, der immer verletzt war, den ihr dann übernommen habt von uns? Im letzten Jahr war er noch da, oder? Auf jeden Fall.
Left Tackle. Es war ja, bestimmt ja auf dem kalten Fuß. Left Tackle, den wir übernommen haben?
Also, unser Left Tackle letztes Jahr war Terron Armstead, aber.
Und wer war dahinter?
Hinter Terron Armstead.
Warte, ich kann ja hier.
Patrick Paul letztes Jahr.
Ja, warte
das
mal.
Muss schon ein bisschen länger her sein.
Nee, lass mich, so lange kann es nicht überlegen. Her sein. Aber wir können ja, wie gesagt, on the fly machen. Ich schreibe mal Dolphins.
Ja, aber.
Chart.
Nichtsdestotrotz, lieber Frank, hast du recht. Man guckt in der eigenen Division offensichtlich ganz gerne, wer in New England gute Leistungen gezeigt hat, um sich da dann zu bedienen. Wir haben ja auch einige Rasul Douglas, ehemals Bills, hier Ashton Davis, ehemals Jets. Also da laufen einige Spieler, Zach Wilson natürlich als Backup-Quarterback. Da laufen einige Spieler im Roster der Miami Dolphins rum, die schon Erfahrung bei anderen Teams in der AFC East gesammelt haben. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und es ist nicht auffällig, aber man kann es auf jeden Fall mal ansprechen und es wird sicherlich auch eine gewisse Rolle spielen, da gebe ich dir recht.
Ja, Miami Patriots, also das so haben wir ja nicht,
ist es nicht.
Ja, aber ich sag mal, das habt ihr ja nicht exklusiv, ne? Dadurch, dass man natürlich die in der eigenen Division häufiger sieht, kennt man auch die Spieler hinten dran ein bisschen besser und sieht in ihnen vielleicht auch mehr als andere, die eben nicht dieses Produktportfolio kennen. Isaiah Wynn ist übrigens der Tackle.
Isaiah Wynn,
ja. Unser 2018 genau. First Rounder, auch den, der ist dann mit Verletzungsproblemen und Nichtleistung, ähnlich wie Cold Strange, bei uns runtergefallen. Und dann dauert es auch immer nicht lange, bis die Finns den dann signen. Und das haben die Finns tatsächlich exklusiv, das machen die anderen nicht so mit den gescheiterten Patriots.
Ja, also man muss sagen, er hat seine Sache in den Spielen, in denen er für die Dolphins gespielt hat, gar nicht mal schlecht gemacht, aber du hast seine verletzten Historie angesprochen, da war er natürlich auch vorne mit dabei und letzten Endes, ich meine nicht, dass er irgendwo untergekommen wäre, ich meine, er wäre inzwischen dann immer noch Free Agent und
ja, die das Tatsache, ist ein Karriereende. Das ist, der Körper reicht nicht für die Liga.
Ja, also schon allein die Tatsache, dass wir uns jetzt für Cole Strange und nicht für Isaiah Wynn entschieden haben, in der momentanen Situation, sollte da einen ersten Eindruck geben, was denn dann wirklich mit ihm und seinem Körper so vonstatten geht. Weil der wäre mir tatsächlich dann auch als erster Kandidat eingefallen, wo ich gedacht hätte, dass sie da nochmal anklopfen würden.
Nee, er hat ja nur Left Guard haben. Gespielt, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Also
ja,
und Left Guard fand ich auch völlig okay. Also da möchte ich schon sagen, das war Left Guard, das war für unsere Verhältnisse war das echt okay. Aber die Position haben wir jetzt ja nun gerade mit mal wieder viel zu viel Ressourcen anderweitig, sag ich mal, benutzt. Und ja, brauchen wir nicht über Isaiah Wynn jetzt reden. Aber ich glaube, linke Seite der O-Line.
Wo es eigentlich ganz cool ist, also Jake Bailey. Es war ja unser Panther lange Jahre, der teuerste Panther der Liga, den haben wir uns irgendwann nicht mehr gegönnt, den Preis, und er hat, glaube ich, für einiges weniger bei euch unterschrieben.
Genau.
Ein ein toller Spieler, vielleicht einer der besten Panther der Liga. Joe Cardona, unser langjähriger Longsnapper, ohne dass der jetzt die super Entscheidung da bringt auf dem Feld, aber ist auf jeden Fall ein mega, mega Sportler, der ja für ein Lockerroom und ähnliches, also der ist ja auch immer hier noch Military Active Duty da irgendwie zwischendrin und ohne dass ich das jetzt verherrlichen will, gerade in aktuellen Zeiten, Krieg ist nicht die Lösung, liebe Leute, draußen an den Hörgeräten. Aber er ist auf jeden Fall ein Leader off the field und somit auch mit Sicherheit on the field in seinen Möglichkeiten. Von daher im Special Teams habt ihr auf jeden Fall Gutes von uns aufgegriffen. Und ich bin auch weiterhin Matthew Judon-Fan. Ne? Dass der Typ richtig einen an der Murmel hat und die Vereine oder die Teams, bei denen er war, ihn auch nicht zurückhaben wollen, allen voran die Ravens und die Patriots, zeigt, dass das so ein bisschen crazy ist, aber die kurze Zeit, die er dann da ist, bringt er überdurchschnittlich viel auf dem Feld und lässt einfach sein Herz auch auf dem Feld. Von daher würde ich ihn insgesamt auch sehr positiv beschreiben. Also ich habe ja vor der Saison gesagt, ich würde gerne Matthew Judon so als Lehrer hinten dran für die junge Garde als eben Möglichkeit nochmal aufs Feld zu werfen. Der funktioniert immer, wenn er nicht verletzt ist. Nochmal zu den Patriots holen, aber da er sich ja in Social Media und sonst was immer lautstark dann als Rekruter und sonst wie auftut und jeden anschreibt, komm doch zu dem Verein, also für den er gerade spielt, jetzt dann wahrscheinlich für die Dolphins, ist da auch viel Lärm nebenbei. Also der hat auf jeden Fall ein bisschen ADHS und damit muss man umgehen können. Aber vielleicht ist die Sonne Floridas genau das Richtige, um ihn ein wenig zu beruhigen.
Gut, aber ich vermisse noch die Frage, die du stellen wolltest.
Die ich stellen wollte? Oder Thilo?
Nee, du, Frank. Du wolltest, oder hast du keine Fragen mehr zu eurem Gegner am Sonntag, die wir dir beantworten könnten?
Ach so, nee, die ist langweilig. Also du willst jetzt wissen, wie viele Hits ist Tua vom Karriereende entfernt?
Ja, nee, das haben wir ja schon in epischer Breite durchgesprochen. Vielleicht, okay, nee. Sonst hast du keine Fragen mehr, die du vor Sonntag beantwortet haben möchtest? Wunschlos, glücklich?
Ja, warte, wenn du das so fragst, dann muss es ja was geben. Aber mir fällt es nicht ein. Ich müsste jetzt ehrlicherweise mit Nein beantworten.
Gut. Dann haben wir die Kategorie innerhalb der Preview auch abgearbeitet.
Nee, aber bin ich aber neugierig. Welche hätte ich denn stellen sollen oder müssen? Auf welche habt ihr denn gewartet?
Lieber Frank, das war einfach nur ein offen gemeintes Angebot. Ich habe jetzt keine Frage im Hintergrund, die ich erwartet hätte.
Am Arsch die Römer. Nee.
Dafür kennen wir uns zu lange. Nein, aber jetzt mal wieder zurück zur Sache und jetzt mal wirklich in das, was zählt, die Zahlen. Lieber Frank, wie geht's aus?
Auch da muss ich wieder in meinen Cheat Sheet gucken. Wir machen ja immer in der Trash Talk Patriots WhatsApp-Gruppe, dass wir vorher das Ganze tippen und dann am Spieltag das irgendwie veröffentlicht wird. Und jetzt muss ich natürlich gucken, weil ich sehe immer doof aus, wenn ich da was anderes sage, als dann da steht.
Ach du, das kennen die Dolphins Germany von mir schon, dass ich in Podcasts, in denen ich zu Gast bin, einen Tag vorher ein ganz anderes Ergebnis tippe als einen Tag später. Also das ist, das macht mir auch nichts.
Okay, also ich habe 21-17 natürlich für die Patriots getippt. Also ein zähes Spiel, wo wir leicht die Nase vorne haben. Das kann aber genauso gut umgedreht ausgehen.
Thilo, dann darfst du. Ja, klar, na klar. Thilo, jetzt darfst du mit deinem Tipp dann dagegen halten. Tippst du auf die Dolphins?
Du hast mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt, weil normalerweise haben wir immer nur den Spread getippt. Den habe ich natürlich. Jetzt muss ich mir dazu noch ein Ergebnis gerade so rumbasteln. Ich hatte nämlich eigentlich gesagt, wir verlieren das mit 9. Und dann ist es ein 21-30, das wir verlieren.
Ja, ihr habt mir jetzt die Möglichkeit gegeben, dass ich mich nochmal wirklich ernsthaft daran erinnern wollte, was ich gestern bei den Trash Talk Patriots in der Folge gesagt habe. Ich weiß, ich habe auf die Dolphins getippt. Ich weiß, dass ich gesagt habe, es wird ein One-Score-Game. Und ich weiß auch, dass es, ich glaube, 3 oder 4 Unterschied waren. Aber was ich genau gesagt habe, weiß ich nicht mehr. Ich glaube,
Aber ein eher Low-Scoring oder ein eher High-Scoring-Game?
eher Low-Scoring. Ich meine, ich hätte 23-19 oder irgendwie sowas gesagt.
Ja.
Irgendwie sowas um den Dreh. Also natürlich setze ich auf meine Dolphins, natürlich setze ich auf eine Reaktion und natürlich setze ich auf den Winning-Streak unseres Quarterbacks und auf die Tatsache, dass er nicht 2 solche Spiele in Folge abliefern sollte. Und wer das tut, wird man sehen. Von daher wäre das mein Resultat.
Und vor allem auch der Stärke der Patriots in sowohl den frühen Spielen der Saison, sprich im September, als auch den sehr späten im Dezember, regelmäßig dem Wetter in Florida zum Opfer zu fallen. Also ihr habt ja immer, dass ihr dann zu Hause in Weiß spielt und wir dann mit den dunklen Sachen da schwitzen wie die Schweine an der Sonnenseite. Ich weiß gar nicht, ob Schweine wirklich so viel schwitzen, aber das sei nur dahingestellt. Uns geht regelmäßig die Puste aus in Florida.
So ist das geplant und so ist das Stadion auch konzipiert und gebaut worden, dass genau dieser Effekt eintritt. Sei es drum, als letzte Kategorie, besonders für dich interessant, Frank, ich glaube, für Thilo und mich erübrigt sich die Frage etwas. Wir machen ja auch immer Snack a Player. Wenn du dir das Roster der Dolphins ebenso angeguckt hast, welchen der 53 Herrschaften hättest du denn gerne bei den Patriots?
Ja, eine schwierige Frage, weil ich mich wie immer nicht darauf vorbereite, sondern damit gehen wollen würde, wie mir gerade der Schnabel wächst. Wenn ich sehe, rein vom Namen her, ich war immer ein großer Fan von Minka Fitzpatrick. Ich weiß, dass er in die Jahre gekommen ist, dass er wahrscheinlich nur noch ein Schatten seiner selbst ist, also von dem, was er mal leisten konnte. Und es wohl die falsche Wahl ist, aber weil ich ein ewig Gestriger, die machen ja häufig andere Dinge, ne? Das bin ich nicht. Aber gerne in der glorreichen Vergangenheit lebe, sportlich, würde ich einfach jetzt Minka Fitzpatrick raushauen.
Für dich zur Info, weil du ja sagtest, du hast die Folge der Trash Talk Patriots von Mittwoch noch nicht gehört. Deine beiden Kompagnons haben das auch gesagt. Das fiel
Ernsthaft?
mir gerade wieder ein,
Verdammt. Und
dass alle drei Minka Fitzpatrick haben wollen.
ich dachte, ich wäre hier was ganz Besonderes. Nee,
Das
also
sowieso,
Minka
das immer.
Fitzpatrick würde ich auf gar keinen Fall nehmen. Er hat ja die Blüte lange hinter sich. Aber ich kann jetzt auch nicht Tyreek Hill sagen. Nee, den will ich also jetzt nicht. Aber dann würde ich auf Captain Obvious gehen aus meiner Sicht. Jack Bailey zurück zu den Patriots für ein ordentliches Geld. Und dann haben wir auf der Position auf jeden Fall wieder Ruhe, ohne dass da gerade Unruhe herrscht. Ne? Denn unser Bear-Ringer ringt ja auch ganz gut die Punts weg.
Okay, also ich glaube, dass einer unseren Panther haben wollte, ist, glaube ich, bei Snack a Player auch noch nicht vorgekommen, meine
Bin ein
ich.
Tierfreund.
Ja,
Ein Herz für
Tilo.
Panther. Ist die Frage, ist das kreativ oder ist unser Roster schon so runtergerockt, dass es nichts anderes mehr gibt?
Ja, das
Können wir
ist
jetzt
die
einfach so
Frage,
stehen
das ist
lassen.
die Frage. Tilo, ich muss dir die Frage, obwohl ich die Antwort mir denken kann und wahrscheinlich dieselbe Antwort geben werde, muss ich sie trotzdem stellen. Welchen Spieler der Patriots hättest du gerne bei den Dolphins im Roster?
Oh, ne, jetzt bin ich gespannt, wie ein Flitzebogen. Du sagst mal, wen ich denke.
Also, unsere Cornerback-Schwäche ist ja quasi schon bekannt und wir gehen ja immer davon aus, dass wir die in Anführungszeichen fitte und beste Version eines Spielers bekommen. Ich musste gestern bei den Trash-Talkern nicht lange überlegen. Also ein fitter Christian Gonzalez würde uns auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut tun.
Ja, das ist natürlich völlig falsch. Ich wollte Bryce Behringer haben, den Panther der Patriots. Das ist ja...
Ja, nehmen, brauchen wir
ja, genau, also,
ja.
Nein, du hast völlig recht. Gibt für mich da, das ist, ja, ich könnte dir auch gar nicht sagen, wen anders jetzt, außer dann irgendwie Drake May, und dann würden mich alle Dolphins-Fans irgendwie schlachten, deswegen kann ich nicht Drake May sagen, aber ja. Auf jeden
das,
Fall.
Das wäre jetzt ein guter Punkt für die Hörer-Podcast-Ersteller-Interaktion. Wenn irgendjemand von euch uns mitteilen möchte, dass er bei Snack a Player einen anderen Patriots-Spieler nehmen würde, dann möge er uns das bitte über die diversen Kanäle mitteilen. An dieser Stelle machen wir den Deckel zumindest für das Spiel am Sonntag drauf. Weil ich jetzt den Mega-Übergang gebracht habe. Der Dolphins Drive hat sich ja in den letzten Tagen und Wochen auch mit anderen Dingen beschäftigt, und es gibt ja nicht nur die klassischen Review-Preview-Folgen. Ich möchte euch als Hörer nochmal darauf hinweisen, dass es jetzt ein neues Konzept gibt, das Dolphins Drive, das Dolphins Drive Inside. Das könnt ihr euch anhören, wo ihr theoretisch die Möglichkeit habt, als Dolphins-Fans zu Wort zu kommen. Der Micho hat sich mit einigen von euch schon unterhalten. Die erste Folge, wo er sich mit dem Markus von den Miami Dolphins Germany e.V. unterhalten hat, ist schon veröffentlicht. Hört da bitte einmal rein, gebt uns ein Feedback, und wenn ihr sowas feiert und wenn ihr sowas öfter hören möchtet, auch da bitte nehmt euch ein Beispiel, zum Beispiel an Olli, der einer unserer treuen Hörer, der mit mir zusammen auch in Miami war, in Klammern. Der hat uns nämlich ein positives Feedback dazu hinterlassen. An dieser Stelle vielen Dank, Kritik, positiv oder negativ, gerne an einen von uns und gerne auch zahlreich. Ich weiß, ihr seid mehr beim Hören denn beim Kommentieren und Dinge kritisch anmerken, aber hier nochmal ein kleiner Aufruf, dass ihr das vielleicht noch ein bisschen aktiver macht.
Da bin
ansonsten
ich auch für.
Frank, du darfst auch gerne jede Woche deine Kritik an unserem Podcast deutlich machen. Du darfst ihn gerne jede Woche hören. Ich befürchte allerdings, dir wird die Zeit dazu fehlen.
Ja, ich bin noch 18 Jahre berufstätig, wenn es normal läuft. Und für dieses 19. Jahr schreibe ich mir das auf die Fahne. Meine Haupttätigkeit als Rentner wird eine hohe Kommentardichte beim Dolphins Drive hinterlassen. Das verspreche ich. Übrigens hätte ich Hunter Henry genommen.
Natürlich. Natürlich. An dieser Stelle auch nochmal ein Hinweis, wie schon angeklungen ist in der Folge, ich war am Mittwochabend bei den anderen Mitgliedern der Trash Talk Patriots zu Gast und habe da die Preview auf Sonntag mal von einer anderen Seite gemacht. Das war Therapiesitzung Teil 1 für mich. Das war auch sehr, sehr nett und sehr entspannt. Die ist ebenfalls schon veröffentlicht. Da könnt ihr auch gerne reinhören. Lasst den Jungs einen Kommentar da. Lasst den Jungs ein Follow da. Eine gute Bewertung. Was auch immer man da sagen müsste. Und so weiter und so weiter. Und an dieser Stelle, wenn ihr beiden sonst nichts mehr habt, würde ich die Folge für heute dann final beenden mit einem Dank nochmal an dich, Frank, und mit einem Dank an alle, die sich das anhören, und auf ein schönes, spannendes und möglichst verletzungsfreies Spiel am Sonntag der Miami Dolphins gegen die New England Patriots.
Ja, ich sage auch vielen Dank für die Einladung. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken auf einen sportlich fairen Wettkampf am Sonntag.
dem bleibt nichts hinzuzufügen. Vielleicht nur noch, du hast gesagt, wir wollen den Kontakt, wir sagen es ja eigentlich immer, aber wer es noch nicht weiß, Spotify, da kann man auch wunderbar kommentieren, das ist ganz gut, da erreicht nämlich eigentlich alle von uns. Und Instagram sind wir, glaube ich, mit am aktivsten, dadurch, dass wir ja kein Twitter mehr haben und Blue Sky irgendwie tot ist. Ich glaube, der beste Weg, um uns alle zu erreichen, ist tatsächlich Spotify oder Instagram, und sonst natürlich die privaten Accounts sind bekannt, aber auch da nehmen wir gerne jegliche Kritik an. Und ansonsten kann ich nur hoffen, dass meine Befürchtungen nicht wahr werden und dass wir dann am Sonntag, Gott sei Dank, 1-1 stehen werden. Hoffentlich.
Gut, dann machen wir für heute den Deckel drauf und um Rico zu zitieren, stay tuned und Fins up!